So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf Kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Beim Klabautermann, dieses Schiff muss noch weit segeln. Ich begrüße meine Mitsmoothies auf der heutigen Kapernfahrt. Der Mann, der für viele weibliche Galionsfiguren bereits Bartmodel war und der von sich selber sagt, dass er nicht weint, sondern nur sein Bart gießt. Daniel.
Sehr gut. Hi.
Gehen wir nur an Zeck, zum Herz und Seele eines jeden Schiffes. Dort unten in den dunklen Wandungen, zerfressen vom Holzwurm und dem Meeressalz, begrüße ich den Mann, der auch gerne mal unter der Woche Lance genannt wird, weil sein Arm so strong ist, wie man mit norddeutschen Slang sagt. Der Zauberstab der verlorenen Seelen. Jonas.
Ja, Moinsigkeit.
Und zum Schluss, vor nichts hat der Seemann mehr Angst als vor Sirenen, Riesenkraken und dem Leviathan. Das bin ich, Philipp. Freunde, nach dieser wundervollen Ansage, die ich mir aus meinen Hirnwindungen heute gezogen habe, begrüße ich euch zu unserem wundervollen Podcast Wieso, Weshalb, Warum. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche.
Ja, war gut. Und du hast jetzt ja richtig hier
die Woche lief auf jeden
verausgabt
Fall.
Mit deinem
Ja, ich wollte eigentlich... Genau, ich habe mich jetzt ja vorgemogelt, habe gesagt, ich mache das Intro. Ich habe euch aber nicht erzählt, dass ich mich ab jetzt zurücklehne und euch einfach nur zuhöre.
Okay, war ja auch schon genug Leistung jetzt.
Ja, habe ich in 5 Minuten gerade runtergeschrieben. Aber ich denke, das ist ganz gut gewesen. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Ihr habt ein bisschen den Stress abgelegt heute Abend, sodass wir einen wundervollen Podcast machen können. Wir drei, ganz intim, an einem Freitagabend.
Ja, ja.
Endlich mal.
Endlich mal
Freitagabend.
Da schmecken die Getränke gleich doppelt so gut. Da sollten wir auch wenig Zeit verlieren. Ne? Das eine ist schon ein bisschen warm geworden. Außerdem habe ich Durst.
Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind ja sehr professionell und wir haben ungefähr nur eine halbe Stunde heute gebraucht, um eine Meeting-Software zu finden, mit der wir uns simultan, wie es sich für Deutschland gehört, unterhalten können. Das war nicht so einfach, aber... Wir haben es im Endeffekt geschafft und ich denke, darauf sollten wir jetzt mal einen gepflegt heben, ne? An einem Freitagabend, oder?
Ja, dann.
Ja. Was hast du denn heute im Ausschank?
Heute im Ausschank, das war ja das, was wir auf Beutezug gefangen haben, sozusagen. Und zwar sind wir heute zwar an Kopenhagen vorbeigesegelt, aber wir sind auch irgendwie am Newcastle hängen geblieben und haben da von der wunderbaren Brauerei Wylam das Cold Condition gezockt. Das ist ein Lager und das Besondere an diesem Lager ist, dass es für 12 Wochen bei 0 Grad gelagert wurde. Wie der Name schon sagt, Lager. Es ist, glaube ich, ein leichtes Bier, sehr klar und hat noch gewisse Noten von Lemongrass, weißen Trauben und sogar Stachelbeere soll man schmecken. Ich denke mal, mit dem sensorisch geschulten Gaumen, den Jonas hat, wird das wunderbar funktionieren und er wird das alles rausschmecken. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal, oder?
Ja.
Ja.
Sehr gut. So, wir schenken ein.
Boah, das riecht richtig lecker nach Sommergetränk.
Okay. Ja, das ist doch perfekt. Das soll ja auch so ein kleiner Einstieg jetzt sein hier. Oh ja, es riecht sehr gut. So, wir schenken mal ein bisschen ein. Ich habe ja gelernt, wenn wir einschenken und das Bier betrachten, das ist für die Zuhörer immer so ein bisschen schwierig. Weil die das natürlich nicht mitverfolgen können und wir sollten dann immer natürlich auch dieses Einschenkgeräusch, auch das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das hören alle.
Ja, das liegt aber auch daran, dass du immer reinredest dabei.
Ja, das habe ich heute gemacht. Ich wollte die Zeit einfach mal überbrücken. Aber auch heute bin ich wieder ein bisschen...
Gibt man sich immer Mühe, dass man hier direkt ins Mikro einschüttet und du moderierst das dann immer, dann hört man wieder nichts.
Ja, das habe ich ja heute zum ersten Mal gemacht, weil ich die Zeit überbrücken wollte. Jungs, ich sag mal Prost, ne, aufs Erste Prost. Heute hier.
Prost.
Ich riech noch mal dran. Oh, es riecht wieder so ein bisschen wie so eine Schützenfestschorle.
Ja, es hat auch ein bisschen was, würde ich jetzt sagen, von so einer Schützenfestschorle, ne? Es ist so ein bisschen lagermäßig. Wobei es für ein Lager finde ich schon sehr, also es ist sehr herb, ne?
Ja.
Für ein Lager finde ich schon. Ne, und normal sind ja Lager so ein bisschen so in die Richtung sehr wässrig, das finde ich hier gar nicht so. Man riecht dran. Also so ein bisschen traubig, mossig hat es was, ne, wenn man dran riecht, so die Nase finde ich so am Schaum, ne? So ein bisschen. Aber hopfig ist auch da.
Ja.
Man kann es trinken, sage ich mal. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir das Lager als erstes nehmen.
Ja. Hat auch, ne? Hat aber ein bisschen so metallische Noten, ne?
Wenn es wieder Aluminium ist, ist es die Dose, genau.
Hätten wir das nicht so machen sollen.
Ich glaube, er hat mit seiner Zunge die Dose aufgemacht. Ich habe es genau gesehen. Ja, sehr schön.
Ja, es schmeckt ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon eine Palette brauche. Und es schmeckt tatsächlich wie Freitagabend Schützenfest zwischen Autoscooter und Riesenrad, sich noch schnell irgendwie drei Bier reinknallen. Das schmeckt so wie eins davon.
Ja. Ja, ist so, ich glaube, das ist so, dass wenn das Tablett, wo die ganzen Biere draufstehen und ein Bier fällt um und dann fällt noch eine Lütje-Lage um und dann nimmt einer das zum Schluss und schüttet es in sein Glas und trinkt, so schmeckt das so ein bisschen, nee, ne?
So scheiße ist es ja auch nicht. Es soll ja wenn du jetzt so an Lager denkst, es soll ja auch nicht unbedingt so krass hopfenbetont sein.
Nee, aber ich muss sagen, für ein Lager finde ich es geschmacklich schon nicht schlecht. Also es ist eines der besseren Lager, was ich getrunken habe, sage ich mal.
Ja.
Ne? Spiegelt sich auch so ein bisschen bei Untappd wieder, 3,43 Punkte hat es da erreicht, das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Und zur Brauerei kann ich noch sagen, ist eine Mikrobrauerei aus Newcastle, 2000 gegründet. Wer mal Lust hat und Zeit hat, guckt einfach mal auf die Seite der Brauerei, die sind nämlich in einem sehr pittoresken Gebäude in Newcastle untergebracht und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die nur eine Kapazität von 30 Fässern, deshalb auch Mikrobrauerei und wir werden es nachher auf unserem Blog veröffentlichen, die Adresse direkt zur Brauerei, vielleicht seid ihr mal in Newcastle und könnt da vorbeigucken.
Und könnt ihr auch gleich fragen, ob die noch was haben, was besser schmeckt.
Das ist immer sehr beliebt in Brauereien, wenn man so den Satz anfängt. Und ich denke, die Schotten werden da mit Sicherheit Spaß verstehen.
Man könnte mal fragen, ob sie was von Töröl haben.
Genau, die waren nämlich deutlich besser bisher. Nein, Scherz. Es war jetzt ein bisschen negativ, aber ich muss sagen, es ist wirklich schon ein gutes Bier. Also man kann es trinken als Einstieg an einem Freitagabend, weil heute ist ja Thank God It's Friday. Und Hexensabbat war heute, glaube ich, auch oder ist heute sogar noch an der Börse gewesen. Ja, ich denke, wir sollten vielleicht auch einführen, dass wir auf irgendwen anstoßen immer bei unserem Podcast. Und ich erhebe mein Glas auf den Wirecard. Hexensabbat? auf den Hexensabbat und die Firma Wirecard. Die hat die letzten Tage uns hier sehr stark begleitet. Ja, Geldvernichtungsmaschine, sage ich mal. Prost.
Prost.
Prosing.
Genau.
Dann trinke ich auf unseren treuen Hörer Dennis, der bisher jedes getrunkene Bier bei Untappd mindestens mit 3,8 bewertet hat. Wo man sich fragt, wo ist denn nach oben hin seine Grenze? Aber
ich möchte auch Dennis grüßen und wenn Dennis hat sich ja von uns inspirieren lassen, glücklicherweise. Und
der
hat
trinkt mehr als wir mittlerweile, ne?
Ja, ja, so sind die Selbstständigen, ne? Selbst und ständig, das ist sein Motto im Bier trinken. Aber wer, ich glaube, mit einer 4,5-Bewertung bei Untappd einsteigt für einen lockeres Bierchen, der hat nicht mehr so viel Luft nach oben, lass dir gesagt sein. Hallo Dennis, schön, dass du uns hörst. Und in dem Zuge, wenn ich schon dran bin, dann kann ich auch noch gleich eine zweite Sache abfrühstücken. Ich habe nämlich auch von jemandem, von einem Hörer, eine kleine Korrektur bekommen, weil angeblich machen wir Fehler. Das muss ich natürlich nachprüfen.
Das kann ja gar nicht sein.
Genau, so habe ich das nämlich auch. Und ich glaube, im ersten Podcast, als ich mir das Funky Buddha Bier aufgemacht habe, habe ich nämlich gesagt, dass die Brauerei nördlich von Miami liegt, zwischen Miami und Hollywood. Und Nils hat gesagt, Moment, mein Freund, Hollywood ist doch in Kalifornien.
Hat er recht.
Hat er recht, habe ich auch zu ihm gesagt. Das Hollywood, was ich meine, gibt es aber wirklich in Florida. Hat sogar einen internationalen Flughafen und daher kenne ich das. Deshalb war es für mich selbstverständlich, dass das Hollywood in Florida ist. Muss ich natürlich zu meiner Schande gestehen, hätte ich darauf hinweisen müssen, weil das andere Hollywood natürlich deutlich bekannter ist. Nils, vielen Dank für die Anmerkung. Geografie ist ein Unentschieden bei uns, denke ich.
Kann ja auch nicht jeder so ein Weltenbummler sein wie du.
Ja, das stimmt.
Insofern.
Aber selbst, auch das habe ich gelernt, selbst die Freundin von Nils, die wohl schon mal in Florida war, konnte Hollywood nicht. Also, danke. Wir sind natürlich auch immer für solche Höreranfragen und Anmerkungen offen. Und ich denke, wir haben es jetzt hiermit beantwortet.
Finde ich aber auch gut, dass die Leute auch zuhören, ne? Dass das nicht so nebenbei läuft beim Küchefegen oder so, sondern dass da richtig.
Beim Autofahren auf A7, ja. Ne? Ja. Ja.
Sehr ja, gut. Wie ist die Stimmung, Daniel? Was macht der Süden?
Ja, wir hatten eine kleine Hausaufgabe, ne? Da haben wir auch ein bisschen was gebastelt.
Passt zum heutigen Hauptthema so ein bisschen, deine Aufgabe, die du uns gegeben hast. Letzte Woche am Samstag haben wir beide das gemacht, Jonas und ich. Und haben Tepache angesetzt, so ein bisschen. Ich habe meine Frau am Freitag zu Ikea geschickt. Die hat sich gefreut, konnte sie endlich wieder Servietten kaufen.
Und drei und Kerzen.
Und drei Kerzen, genau. Und wir konnten ein 2 Liter Einmachglas kaufen. Das ist nämlich die Einheit, die kleinste Einheit, mit der Daniel irgendwelche Getränke bei sich zu Hause ansetzt. Und daraufhin haben wir dieses wunderbare Getränk angesetzt in unterschiedlichen Rezepturen, die Daniel uns vorgegeben hat. Und
ganz wie, mutig.
Ganz mutig. Ich habe das auch vorher in unsere Hausratversicherung aufgenommen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das Ding explodiert. Aber mit den mütterlichen Tipps von Daniel hat das sehr gut funktioniert.
Genau.
Ich kann ja mein Rezept einfach mal erzählen und danach erzählt Daniel einfach mal, was da passiert und warum das überhaupt so gut schmeckt und auch gar nicht blind macht. Ich hatte mir schon einen Hund bestellt, aber den brauchte ich gar nicht. Den konnte ich bei Amazon wieder abbestellen. Und zwar habe ich eine Ananas genommen, habe diese Ananas ein bisschen klein geschnitten, habe 200 Gramm Rohrohrzucker genommen, habe Kardamom reingelegt, ein bisschen Ingwer und ein bisschen Langpfeffer aus Kambodscha.
Nee, du hast keinen Kardamom rein, du hast Koriander rein.
Stimmt, Koriander, danke. Ja das, ich habe gerade überlegt, nee, hast du recht, ist richtig. Dann habe ich das mit Wasser aufgefüllt, bis kurz vor unterm Rand und habe es mit einem Gummiband zugezogen, dass es noch minimal das Gas, was sich da bildet, ausweicht. Daniel,
genau.
Your turn.
Genau. Also was du gemacht hast, du hast da einfach hier über so eine, ja, eigentlich so eine Mixed-Fermentation gemacht. Das heißt, wir hatten ja die Ananas, da war noch die Schale mit dran. Da hängt so ein bisschen was an Hefen noch mit dran und in der Luft hast du auch so ein paar Lactobacillen auch noch. Und was da passiert ist, ist eben, die Hefen haben den Zucker aufgegessen, haben da ein bisschen Alkohol und CO2 rausgepupst. Und was eigentlich hätte auch noch passieren können, wir haben es jetzt nicht so lange stehen lassen, dass es auch so ein bisschen funkiger noch wird im Geschmack und ein bisschen saurer auch noch. Das war jetzt leider nicht ganz der Fall. Ich habe meines noch zusätzlich, habe ich noch einen Rest, so den Restschluck eines leckeren Gutmann-Hefeweizen noch mit rein, dass noch ein bisschen mehr Hefen drin sind, damit es noch ein bisschen stärker vergärt. Fand ich jetzt die Weißbierhefe hat nicht so ganz dazu, wirklich so dazu gepasst. Aber so ist es ein sehr erfrischendes Getränk gewesen. In unserem Fall mit der Ananas und den Gewürzen. Ich fand auch die Gewürze, den Pfeffer fand ich auch sehr gut auch da drin. Was mit dem Koriander passiert, der wird ähnlich wie bei einem Witbier, wenn man das kennt, also auch oftmals Koriander drin. Die Hefen bauen diese Aromenbausteine noch ein bisschen um, dass es eben nicht mehr das ist eigentlich ein Geraniol, was man da so als Koriander schmeckt. Es wird umgebaut in so eine Art Zitronenaroma, dass es noch ein bisschen zitroniger schmeckt von den Hefen. Hat man aber noch nicht so ganz toll rausgeschmeckt. Der Jonas hat es ein bisschen anders gemacht, weil er ist nicht so der Ananas-Konnoisseur. Der hat dann nämlich...
Das lag eher an euren 1001 Pfeffersorten, die unser örtlicher Supermarkt nicht vorrätig hatte. Deswegen habe ich so ein bisschen die Kinderversion gemacht.
Naja, Kinderversion, das war ja aber auch, also ich fand es auch nicht schlecht. War ja auch, was war drin?
Also bei mir war drin eine aufgeschnittene Mango und dann hatte ich mit drin ein paar Apfelschalenscheiben drin. Und was war denn dann noch? Ach genau, die Schalen einer Limette. Und
Zucker.
Ja, ach, der Zucker. Zu viel Rohrohrzucker, nämlich 200 Gramm. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Geschmacklich würde ich sagen 80 bis 100 reichen, weil das war auch sehr quietschig süß. Und was ich eben vergessen habe, was auch drin war, war ordentlich Ingwer. Mhm. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, der Ingwer würde ein bisschen mehr Schärfe reinbringen, ne? So ein bisschen was Kräftiges, so als Gegengewicht zu dem ganzen Süßen. Der ist aber ein bisschen untergegangen, obwohl ich gar nicht so wenig genommen habe.
Okay, ist aber eigentlich, also da kannst du auch dann, das heißt eben auch, du kannst auch so Ingwer ansetzen, auch einfach nur so, dann ist, hast du so einen Gingerbug dir gezüchtet, heißt es. Damit kannst du dann auch so Gingerbier auch machen. Dann nimmt man aber noch ein bisschen mehr und lässt es aber auch ein bisschen länger stehen. Wir hatten es jetzt auch wirklich gesagt, glaube ich, nur 3 Tage, glaube ich, fermentiert.
Genau, ja.
Genau. Das heißt, wenn man das Ganze noch ein bisschen länger stehen lässt, passiert auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, die Süße wird noch ein bisschen weniger, weil wir aber auch Rohrohrzucker genommen haben oder ich habe auch noch ein bisschen Melasse mit rein. Bleibt auch noch so ein bisschen was von diesen Melassetönen auch noch mit drin, weil das sind so mehrkettige Zucker, die Hefen nicht verarbeiten können. Deswegen bleibt das so ein bisschen bestehen. Und wenn wir es ein bisschen länger hätten stehen lassen, wäre es noch, glaube ich, ein bisschen interessanter gewesen. Aber dann beim nächsten Mal.
Also was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp ist, egal was ihr euch da zusammenbraut, das Zeug schön runterkühlen und ein paar Eiswürfel reinplumpsen lassen, dann schmeckt es besser.
Und selbst wenn ihr das dann alles, also wir schütten das am Ende natürlich um, in den, nehmen die festen Bestandteile raus, schütten das in eine Flasche. Diese Flasche muss sehr starken Druck aushalten oder leicht offen sein. Ansonsten könnte es in eurem Kühlschrank auch noch weiter gären und explodieren.
Genau.
Das habe ich also heute. Ich habe es in einer Glasflasche im Kühlschrank gehabt mit einem Deckel, hatte den auch offen und hatte jetzt aber gestern vergessen, als ich nochmal einen Schluck getrunken habe, den Deckel offen zu lassen und habe es vorhin aufgemacht und hat schon sehr stark gezischt. Also es ist nichts passiert, weil nicht mehr so viel drin war oder so. Aber es ist sehr lecker und gerade für den Sommer schmeckt es gut. Und wenn es euch ein Tick zu süß ist, kann ich euch den Tipp geben, ihr könnt es immer ein bisschen mit Wasser, mit Sprudel oder einfach mit, aus der Leitung verdünnen mit ein bisschen Eis. Das ist auch sehr lecker. Also es ist ein toller Grundgeschmack. Tolles Rezept werde ich dann nochmal demnächst mit vielleicht auch mal mit Mango oder so machen, weil ich Mango auch gerne mag.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, Daniel, vielen Dank für diese Hausaufgaben.
Genau.
Solche Hausaufgaben hätte ich gerne früher gehabt.
Waren, glaube ich, die ersten Hausaufgaben, die ich vor Montagmorgen fertig hatte.
Ja, du warst auch ganz schön motiviert, fand ich.
Ja.
Ja, wir waren beide ja gut mit dabei. Mhm.
Ja, und dadurch, dass ich nicht so dreckig gearbeitet habe wie Jonas, musste meins auch einen Tag länger stehen, weil es noch nicht so stark gesprudelt hat.
Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Hefen da auch mit drin sind. Deswegen hat der Jonas auch diese Apfelschale auch mit rein, dass noch ein bisschen Hefe mehr dazukommt.
Ja.
Weil die Mango, da habe ich jetzt Unterschiedliches gelesen, man soll diese Mango-Schalen soll man nicht nehmen, weil da auch ein Reizstoff mit drin ist, der nicht so gut sein soll. Ich habe aber auch in anderen Büchern noch gelesen, die machen das mit.
Gut, dass ich sie rausgelassen habe.
ich war schon so im Zwiespalt, ob ich sagen sollte, mit oder ohne Schale, aber ich bin dann den sicheren Weg gegangen.
Ich glaube, da war ein Stoff drin, der schön macht. Ich finde, Jonas heute irgendwie sehr, ja, ich weiß nicht, sieht glücklich aus, einfach so.
Einfach, wenn ich euch zwei sehe mit eurem Bier in der Hand, dann geht es mir gut. Prosit.
Das ist schön. Und es ist, Jungs, denkt dran, es ist Wochenende. Das motiviert nochmal.
Ja. Und dafür hat der Jonas noch recht viel Bier im Glas.
Ja, der freut sich. Der hat schon ein bisschen Respekt vor der nächsten Dose, die im Anschlag steht.
Das aber ein Kompliment ist fürs Bier, wenn da noch so viel drin ist, ich weiß es nicht.
Na, dann schütt's runter.
Ja. Nee, lieber nicht. Das wollen wir nicht, ne?
Jetzt haben wir so viel schon über Getränke gesprochen. Was gab's denn bei euch zu essen? Kommen wir doch mal zum Tisch der Woche. Philipp, ja, was war dein Gericht der Woche? Was war los in der Landhausküche?
Der Landhausküche, ich habe ja diese Woche mal so ein bisschen unseren Instagram-Kanal bespaßt. Ihr erkennt das immer daran, wer diese Fotos macht. Wenn sie sehr schlecht aussehen, schlecht ausgeleuchtet sind, sind es meine Fotos. Das Essen schmeckt sehr gut. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht so fotografisch auf dem Level, wie die beiden hier, wie die beiden Lothar Matthäus hier gegenüber von mir sind. Die haben es leider sehr gut drauf, weil das natürlich auch so ein bisschen deren Beruf ist.
Ja, das liegt nur an der Kamera.
Genau.
Gut. Ich glaube, oder am Teller. Der Teller sieht auch immer sehr gut aus. Und ihr könnt einfach auch gut auftafeln, sozusagen. Also ich sehr gut anrichten. Ja. Ne? Du vor allen Dingen. Ja, aber ich wette, auch deine Tisch sehen gut aus.
Ich wette, in ein paar Monaten erkennen die Leute am Gericht, wer es gemacht hat.
Okay.
Also ja, an der Küche. Ich glaube, dass wir jetzt schon sehr charakteristisch kochen.
Ja. Wie gesagt, wenn es schlecht ausgeleuchtet ist, bin ich es. Also mein Dish der Woche ist ein Tabouleh-Salat gewesen mit Halloumi-Käse. Ist jetzt nicht, sage ich mal, das hochtrabendste Gericht, aber es war sehr lecker. Also der Tabouleh-Salat mit Couscous, mit frischer Minze, mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, hat dadurch ein sehr frisches Aroma bekommen. Und bei Halloumi ist es ja so, den kennen ja manche Leute nicht und die kaufen sich dann immer diesen Brat- und Grillkäse, der ganz gruselig ja ist, meiner Meinung nach, weil das wirklich, weiß ich nicht, also das quietscht total in den Zähnen und es ist immer, ist sobald wie es abgekühlt ist, ist es kalt, also es quietscht und es ist zäh einfach. Und dieser Halloumi-Käse, den ich jetzt hatte, der kam aus Zypern. Ich weiß gar nicht, ob Halloumi nur aus Zypern kommt oder auch aus Griechenland. Der war super, der war zart, der hat toll geschmeckt, den haben wir in der Pfanne von beiden Seiten so ein bisschen angebraten, ein bisschen Thymian dazugelegt in der Pfanne, zum Schluss ein bisschen Salz drauf, nicht zu viel, weil der an sich schon in der Salzlake ist. Vorher ganz wichtig noch, habe ich vergessen zu sagen, der muss ein bisschen abgetropft werden mit so einem Küchencrepe, dann in der Pfanne scharf anbraten, dann dazu zu dem Tabouleh-Salat. Das war wirklich ein relativ schnelles Gericht, aber auch sehr lecker, weil es einfach auch zu dem Tag passte, dass es ein bisschen wärmer war. Ein sehr sommerliches Gericht, kann ich empfehlen, also für die schnelle Landhausküche hier in der nördlichen Region Hannover zu empfehlen, sehr lecker.
Hm. Ja, schmeckt Halloumi sicherlich auch anderswo.
Richtig lecker, finde ich, Halloumi. Das mache ich auch oft. Ja, ja.
War der Käse aus Kuhmilch oder Schafs- oder Ziege?
Das ist Schafsmilch, glaube ich, gewesen. Also das war auch, sage ich mal, nicht der günstigste. Ich glaube, der war schon ein bisschen hochpreisiger oder so. Und den habe ich dann nochmal durchgeschnitten. Also ich habe, ich glaube, das waren 250 Gramm, die nochmal durchgeschnitten. Und dann hat es halt theoretisch aus zwei Packungen vier Stücke. Und das ist echt, also sehr lecker gewesen. Und das ist auch ein Käse, der am nächsten Tag nochmal schmeckt, wenn du den dann nochmal warm machst. Also da sieht man dann wieder, wenn man Qualität kauft, das ist dann wirklich schon nicht so Massenware. Das war schon lecker.
Klingt nach einem perfekten Ding für die Terrasse.
Ja, genau. So im Sommer, schnelle Küche. Der Couscous kann vielleicht auch schon mal 2-3 Tage alt sein, weil er von einem anderen Gericht übergeblieben ist oder so. Und Couscous generell ist ja auch sehr schnell gemacht, ne? Also deshalb. Und da kann man ja auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, man macht von Anfang an schon mal so ein bisschen Granatapfelkerne rein oder so. Also da gibt es ja viele Variationen auch schon im Couscous von Haus aus, bisschen Mandelkerne oder Pinienkerne mit rein. Also da kann man schon ein bisschen noch was rausholen, wenn es mal zu langweilig ist.
Ich finde ja auch, Couscous ist sehr dankbar, was sozusagen das Zusammenspiel mit anderen Aromen angeht. Also ich finde, wenn du da ein bisschen Limetten oder Zitronensaft dran machst und ein bisschen Petersilie, dann bist du schon auf einem guten Weg, ne? Also das ist
genau. Petersilie war bei uns natürlich auch dran.
Oh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
Daniel, was gab es denn bei dir diese Woche, wo du sagst, boah, das würde ich mir heute Abend auch noch nach dem dritten Bier reinzwirbeln?
Das habe ich auch schon ein bisschen gespoilt auf Instagram. Es war nämlich was ich auch am Sonntag dann auch gekocht habe, wo wir uns auch so ein bisschen hier in unserer Instagram-Story auch so ein bisschen gebattelt haben. Das ist ein Gericht aus dem Libanon und hat den malerischen Namen Makmur. Das klingt auch ein bisschen komisch, aber es war super lecker. Das ist nämlich, sind...
Kannst du das nochmal sagen? Sieht so schön aus, wie du das durch deinen Bart flüsterst.
Makmur.
Es hat so ein bisschen was Klingonisches, finde ich, wenn er es sagt. Ne?
Vielleicht habe ich ja jetzt auch irgendjemanden in den Krieg erklärt auf Klingonisch, ich weiß es auch nicht. das ist ein Gericht aus Kichererbsen, Tomaten, Auberginen, Minze, Pimenton, also geräuchertem Paprikapulver. Ich habe scharfes genommen, Knoblauch und Zwiebeln. Du nimmst einfach die Auberginen, schneidest ein bisschen kleiner, tust die in den Backofen für 20 Minuten, dass die so ein bisschen austrocknen. In der Zwischenzeit packst du die, ich hab Dosenkichererbsen genommen, Dosenkichererbsen in den Topf, zusammen mit den, zuerst Zwiebeln anschwitzen mit Knoblauch, dann die Kichererbsen mit rein, dann Tomaten mit rein, Pimenton mit rein. Ich habe frische Minze genommen, so ein bisschen aufkochen und dann sind die Auberginen fertig, die kommen noch mit dazu, runterheben und was ich nämlich wirklich super geil fand, war die Kombination von geräuchertem Paprika und Minze. Es klingt, wenn man so überlegt, erstmal komisch, weil man sich es nicht so ganz vorstellen kann, hat aber wahnsinnig gut zusammengepasst.
und ich mag Kichererbsen, mag ich eh super gerne. War schnell zu machen, fand ich super lecker. Man vermisst kein Fleisch, auch finde ich, in dem Moment.
Und das sind die tollen Gerichte, ne? Wenn man einfach sagt, man hat so mit so ein paar Zutaten, die sehr, sehr aromatisch sind, sehr gut zusammenpassen und man vermisst gar nicht das Fleisch, ne? Das ist doch also dann wirklich ein tolles Gericht, ne?
Ja.
Also das darf ich mal fragen, also ich esse auch gerne Kichererbsen. Hast du da eine bestimmte Sorte, die du kaufst, oder ist es für dich alles, was in der Dose ist, schmeckt?
Ich finde, das ist egal, was es für eine Dose ist. Da hatte ich jetzt schon unterschiedlichste.
Ich hatte auch nämlich in der Dose relativ viel Kichererbsen schon, die waren alle gut, und ich hatte letztens mal, gab es bei einem Kölner Einzelhändler gab es Kichererbsen in einer Plastikverpackung, und die habe ich mir gekauft und die fand ich nicht so gut. Die waren nämlich, da war so ein Glibber drin, das war ganz komisch. Okay. Also das war irgendwie, also die Kichererbsen waren ganz, aber da war kein Wasser drin, sondern irgendwie so ein Glibber. Mhm. Das war auch von der Konsistenz dann irgendwie, also war nicht so das Beste.
Mhm. Da habe ich auch gerade noch eine Frage.
Okay.
Zum Thema Kichererbsen, egal ob aus dem Glas oder aus der Dose. Wie haut ihr die, also gießt ihr das Wasser nur ab und haut die Kichererbsen direkt in den Topf, oder macht ihr es so wie ich? Ich spüle die Kichererbsen immer noch mal im Sieb unter Wasser ab, weil ich dieses Wasser da drin nicht so mag.
Zu dem Wasser sage ich auch gleich noch was, das fand ich nämlich auch super interessant. Ich spüle sie nicht ab, ich lasse sie abtropfen. Es kommt so ein bisschen mit drauf an, was ich da gerade mache. In dem Fall, wo ich jetzt auch so ein bisschen Bindung auch für die Soße gebraucht habe, habe ich die nur abtropfen lassen und habe noch ein bisschen was von der Flüssigkeit mit drin gelassen, dass es noch ein bisschen bindet.
Und okay, also ich lasse die auch einfach nur abtropfen. Ich spüle die noch ab und mache die dann zum Beispiel direkt dann in Salat oder so.
Und was nämlich auch dieses Lustige ist an dieser Flüssigkeit, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es jetzt nur schon ein paar Stellen auch gelesen, du kannst mit dieser Flüssigkeit aus den Kichererbsen kannst du eine vegane Mayonnaise machen.
Okay.
Das heißt, du fängst diese Flüssigkeit auf, manche reduzieren die noch so ein bisschen ein, und dann schlägst du die auf mit dem Schneebesen, mit dem elektrischen, und kannst die dann halt dann auch noch würzen, so mit klassisch wie eine Mayo mit Essig und Senf und dann noch Öl mit rein, und dann hast du so eine vegane Mayo. Ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es mal.
Wie lange muss man das denn rühren, bis da was kommt?
Schon ein bisschen, glaube ich. Also wenn du halt dann, klar, ist es glaube ich am besten, wenn du einen elektrischen Rührer hast. Mit der Hand ist es, glaube ich,
da holst du den ordentlichen Tennisarm, ne?
Es ist sehr mühselig.
Ja, genau.
Ich würde es glaube ich eher mit dem wirklich mit dem Rührbesen machen, mit dem elektrischen. Aber vielleicht versuche ich es. Schauen wir mal, vielleicht am Sonntag. Vielleicht sieht man was auf Instagram.
Wichtig ist auf jeden Fall immer, dass es gekochte Kichererbsen sind, weil ich mal eine Geschichte bei Spiegel Online gelesen habe von einem Redakteur, der fast sich und seine Frau vergiftet hat, weil er die einfach nur eingeweicht hat und dann in Salat getan hat. Und ich glaube, die muss man nämlich definitiv einmal kochen. Da ist nämlich ein Giftstoff drin oder so, damit das genießbar wird.
Da habe ich auch so eine Geschichte. Ich habe auch mal so traditionell Falafel gemacht, da nimmt man auch ungekochte Kichererbsen und Fava-Bohnen. Okay. Und ich habe halt auch immer halt dann, wie man es halt so macht, ich habe immer halt auch mal diese rohe Masse halt auch probiert, ob es passt von der Würze. Und es ist bei Fava-Bohnen auch überhaupt nicht gut, wenn du rohe Fava-Bohnen isst. Du kotzt dem Strahl. Es ist wirklich so.
Oh Gott, schön Würfelhusten.
Würfelhusten.
Es war nicht schön.
Aber die Kichererbsen, die man so in der Dose kauft, die sind ja vorgekocht. Sind
gekocht, ne? Ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, genau. Weil ich habe jahrelang nichts. Nehme ich die aus der Dose und für Hummus oder so zwirbel ich die dann mit dem Mixer durch, aber gekocht habe ich die noch nie.
Oh, das können wir auch mal irgendwann machen, dass jeder sein Lieblings-Hummus-Rezept mal erzählt. Ja. Das alte traditionelle Familienrezept. Können wir da auch mal machen.
Ja.
Aber Jonas, ja, jetzt bitte. Bist du dran.
Was, der Woche, ne?
Was können wir dir denn entzaubern?
Ja, gar nicht so spektakulär, aber spektakulär lecker.
Spektakulecker.
Also
spektakulecker.
Spektakulecker. Ich muss sagen, die Pizza, die es hier vor ein paar Tagen gab, die konnte alles.
Ja, die sah auch gut aus.
Sehr also, lecker.
Generell behaupte ich ja, meine Pizza ist eh nicht die schlechteste. Gerade für eine Deutsche. Normal ist ja die deutsche Pizza ist ja mehr so ein Blechkuchen. Ne, so, so dick
ich finde immer, du könntest die Ananas und den Kochschinken runterlassen. Und, ja. Aber Scherz.
Nein,
was dazu gibt es eine Anekdote, die kennen wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer. Aber wir hatten in Hannover so ein Projekt, das war ungefähr so wie der Berliner Flughafen. Und das stand in dem Stadtteil, wo Jonas wohnt. Und das nannte sich Pizzaofen. Der Bau hat sich ein bisschen länger gestreckt. Aber ich durfte, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal aus diesem Pizzaofen Pizza essen. Und ich sage mal so, es war ein Traum.
Richtig.
Ein positiver Traum. Deshalb, also und seitdem ist...
Der Flughafen in Berlin ist immer noch nicht geöffnet, ne? Also
das stimmt. Das war nämlich unsere Wette, glaube ich, dass der Pizzaofen länger dauert als der Berliner Flughafen.
Das war deine Idee, ja.
Das stimmt. Aber ihr habt sie umgesetzt. Sehr schön. Und das Ergebnis erzählt. Die Pizza war wirklich sehr
lecker. Also
Daniel,
ne, wenn du irgendwann dann demnächst mal auf kulinarische Tour in den Norden kommst, dann gibt es auch einen Abend Pizza bei uns im Garten. Weißt du Bescheid?
Da bin ich immer noch ganz neidisch hier auf deinen Pizzaofen.
Daniel, denk dran, als Norditaliener brauchst du ein Visum zum Einreisen. Jonas, wie machst du die Pizza? Erzähl mal ein bisschen was zum Teig. Hast du besonderes Mehl oder besondere Hefe?
Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf zukommen, warum die Pizza eigentlich mein Dish der Woche war, weil es war jetzt ja nicht die erste in den letzten Monaten. Also in dem Fall kann man ganz klar sagen, es gilt wieder das alte Gesetz, wenn du gute Produkte hast, kannst du nicht viel falsch machen. Ne? In dem Fall war der Teig mit Pizzamehl gemacht. Das Pizzamehl kaufe ich immer in der Metro. Tipo 00 Mehl, ne? Also dieses fein gemahlene, wie sie es
da ist auch ein Pizzabäcker vorne auf der genau. Packung drauf.
Ein Pizzaiolo ist da vorne drauf.
Pizzaiolo. Genau.
In dem Fall muss ich sogar sagen, war es ganz besonders. Und zwar war der Teig, es waren im Prinzip Teigreste, die meine Frau irgendwann mal eingefroren hatte. Und diesen Teig hatten wir damals über Nacht im Kühlschrank gehen lassen, warum auch immer. Ich glaube, wir hatten einfach abends keine Zeit mehr, irgendwie den zu verarbeiten und haben den dann in den Kühlschrank gepackt. So nach dem Motto, ja, wenn wir ihn da lassen, dann kann er bis morgen in Ruhe gehen. Die Hefe kann in aller Ruhe arbeiten und der kippt uns nicht um und wird sprittig. So, und dann hatten wir den am nächsten Tag und wussten immer noch nicht so richtig zeitlich, was wir damit machen. Und dann hat meine Frau den einfach eingefroren, sodass ich dann einfach vor ein paar Tagen diesen tiefgefrorenen Teig aus der TK geholt habe, den habe ich dann aufgetaut und als er dann richtig schön, ja, schon aufgewärmt und weich war, habe ich ihn dann vorsichtig quasi in Pizzaform gezwirbelt. Das war sozusagen die erste Besonderheit, dass quasi ein langsam aufgegangener und dann auch noch tiefgefrorener Teig war. Dann muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich die beste Tomatensauce dieses Jahres gemacht. Nachdem ich ja neulich von meinem Fail erzählt habe mit diesen geschälten Tomaten und den veganen Meatballs, habe ich diesmal anders gearbeitet. Da habe ich einfach die geschälten Tomaten in einem Küchengerät klein püriert, was ich an anderer Stelle mal vorstellen werde, sodass ich gleich eine vernünftige Soße quasi hatte als Basis. Dann habe ich Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt und dann habe ich da ein paar Fenchelsamen, Oregano und ein bisschen Honig mit reingemacht, Salz und Pfeffer natürlich. Und habe das ein bisschen aufgekocht und meine Frau meinte, das könnte man auch als Tomatensuppe verkaufen und es würde weggehen wie geschnitten Brot. Also die Soße alleine war schon richtig gut. Und dann habe ich Spinat, den wir auch in der TK hatten, den habe ich rechtzeitig aufgetaut, habe den ausgewrungen, also dass der nicht so nass ist, sondern ne, schön trocken getupft. Und dann habe ich den auch mit Olivenöl und Knoblauch leicht angeschwitzt in der Pfanne, dass er so schön zusammenfällt. Habe ein bisschen Salz, Pfeffer und vor allen Dingen Muskatnuss dran gemacht. Und ja, dann gab es dazu noch frische Champignons vom Markt und Büffelmozzarella drunter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn Spinat vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber diese Pizza war von oben bis unten eine Geschmacksexplosion. Das war so dieses Pure.
Ja.
Das ist auch das, glaube ich, was so Leute wie Tim Melzer oder so auch an der italienischen Küche mögen. Das ist ja immer alles kein Hexenwerk, aber wenn du gute Produkte hast, dann hast du einfach eine Basis für ein sackstarkes Gericht.
Und es das war diese Pizza. auf der einen Seite von dieser Einfachheit des Gerichtes, was es ja eigentlich ist, weil der Hefeteig ist ja nun auch kein Hexenwerk, aber es lebt einfach von diesen Zutaten, ne? Sag ich mal, wenn du da gute Zutaten hast, und das ist auch so, wenn du, sag ich mal, diese Tomaten aus der Dose oder so, da kann man ja auch zwiegespalten sein beim Großteil der Tomaten, die dann irgendwie aus Italien kommen, also zumindest in Italien abgefüllt worden sind, aber in Wirklichkeit irgendwie aus China kommen. Mhm. Aber wenn man im Sommer, also ich baue selber Tomaten an, ich habe 10 Tomatenpflanzen jetzt im Garten. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil daraus kann man dann irgendwann, hat man so viele Tomaten, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hin soll damit. Und dann koche ich die auch ein und habe so einen Grundsoßen von. Da kann man auch eine starke Pizzasoße draus machen später. Und es ist einfach wirklich so, diese Grundzutaten, wenn die solide sind, wenn die eine gute Qualität haben, die Pizza dankt es einem, ne? Das muss man einfach sagen. Hast du ein spezielles Olivenöl, was du benutzt? Oder ist es nur nach 15 Öl?
Ja, wir haben hier um die Ecke so einen griechischen Großmarkt. Grüße an Zackis. Da kaufen wir immer so eine, das Olivenöl in so einem 10 Liter in so einem
Kanister.
Ja, genau, in so einem Kanister. Und ich habe jetzt keine Idee, wie das so im internationalen Ranking ist, aber es schmeckt gut.
Mhm. Und das ist ja auch eine Glaubensfrage.
Für den Teig, nehmt ihr dann frische Hefe oder Instant-Hefe? Ja,
ich nehme immer frische Hefe
und
löse die in sagen wir mal, küchenwarmem Wasser auf.
Mhm, mh.
Also im Prinzip so, wie es aus dem Hahn kommt.
Ja.
Und dann packe ich immer ein bisschen Salz und Pfeffer mit, Salz und Pfeffer vor allem, Zucker und Salz mit in den Teig.
Mhm. Ja. Ich mache es ein bisschen anders. Also ich nehme, gerade wenn ich jetzt so Pizza mache, ist der bei mir erstens immer im Kühlschrank, dass er reift, dass er da aufgeht. Dann nehme ich auch
über Nacht auch oder nur einen Tag?
Über Nacht auch.
Ja, okay.
Dann nehme ich kaltes Wasser und auch recht wenig Hefe, wahrscheinlich so auf einen Pfund Mehl, so 7 Gramm Hefe ungefähr, also ganz wenig. Und wenn ich den Teig knete, das mache ich in der Maschine zwar, lasse den erstmal ohne Salz noch kneten, so 5 Minuten, dann rasten lassen, dass sich dieses Gluten ein bisschen besser entwickelt und dann erst das Salz rein.
Die Leute, die aus Norddeutschland kommen, rasten, heißt ruhen.
Naja, das war jetzt nicht so schwer. Und dann kommt erst bei mir das Salz rein, dann knete ich es nochmal durch und dann in den Kühlschrank. Und so einen Tag.
Ich glaube generell tut man sich einen Gefallen, wenn man den Teig einen Tag vorher macht und ihn wirklich in Ruhe gehen lässt. Ja, ich glaube, also ich mache den häufig auch erst sozusagen am Tag des Backens, so 3-4 Stunden vorher. Das wird auch gut. Aber ich glaube, man tut sich einen Gefallen, wenn man den über Nacht entspannt im Kühlschrank gehen lässt und dann rechtzeitig 2-3 Stunden vorm Backen dann aus dem Kühlschrank holt, dass er sich nochmal richtig schön in der Wärme auch ausbreiten kann.
Genau.
Weil kalt verarbeiten willst du ihn halt auch nicht.
Ja. Und das alles ist halt das Wunder der Fermentation.
Es begleitet uns von Anfang der Sendung jetzt bis fast zur Mitte und es wird uns sicherlich noch weiter begleiten.
Aber ich muss noch mal kurz
eine
Lanze brechen zum Thema Tomatensauce auf Pizza. Also es gibt ja genug Fertigprodukte, die man kaufen kann mit Oregano und mit Pikant und sonst wie. Kann man alles machen. Ich finde das alles nur so halb lecker und ich kann nur jedem raten, macht euch die Mühe, schwitzt ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch an und kocht da die Soße ein, macht da ein bisschen Salz ran und dann ein bisschen Honig. Honig oder Zucker und Tomate ist immer gut, damit du die Säure aufhebst und sozusagen noch so ein bisschen mehr Volumen reinkriegst vom Geschmack her. Also die Mühe sollte man sich machen, weil ich finde, so Fertigsoßen können das nie erreichen, was du da in kürzester Zeit zusammenbraust.
Jonas, ich glaube, du möchtest nicht wissen, wie ich meine Pizzasoße mache.
Nee,
wollen wir
halt für dich.
Wollen wir ihn fragen, wollte ich gerade fragen, aber ich überlege es mir gerade selber und sage.
Ich glaube, er drückt einfach die Ketchupflasche über dem Teig aus.
Nein.
Er macht einfach eine Packung Miracoli auf.
Nein, auch nicht. Aber ich sage
dir einfach nur
Dosentomaten. Das ist es bei mir.
Ja. Und da bin ich ein bisschen gespalten, weil ich mache sehr oft natürlich frische Tomatensoße, sage ich mal, dass ich das mit frischen Tomaten mache und einkoche. Aber wenn du gute Dosentomaten hast und benutzt die und würzt dann das ein bisschen, dann kriegst du auch eine relativ gute Pizza hin. Also sowohl als auch. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also ich bin sowohl bei Daniel als auch bei Jonas. Da kommt dann der Schiedsrichter raus bei mir.
Ich habe übrigens noch einen ganz wichtigen Tipp für die Leute, die auch gerne bessere Pizza machen wollen zu Hause. Neben dem vernünftigen Mehl, der beste Tipp, den ich geben kann, nach der Tomatensoße erst den Mozzarella und dann die Zutaten. Ne, das ist auch so ein gern gemachter Fehler in Deutschland, dass man erst 70 Zutaten auf die Pizza packt und obendrauf den trockenen Reibekäse, der sowieso nicht schmilzt, sondern nur zu so harten Fäden backt. Also packt Mozzarella auf die Tomatensoße, klein gezupft und dann die Zutaten. Und auch da, bester Tipp, weniger ist mehr. Ne? Nehmt lieber 1, 2, 3 Zutaten, die von guter Qualität sind und haut das Ding nicht so voll. Wenn ihr das mit 30 Zutaten aus der Speisekammer so voll ballert, dann wird der Teig auch nicht so gut, weil da gar keine Hitze mehr ankommt. Ne?
Jetzt haben wir schon, ich gucke gerade mal hier auf den Tacho, so knapp 40 Minuten unserer Podcast-Zeit ausgeschöpft und jetzt auch sehr ausschweifend unseren Tisch der Woche. Das führte dazu, dass ich ein bisschen eine trockene Kehle habe. Und ich würde sagen,
mir
mal,
ist auch ganz trocken im Mund.
Wenn ich es jetzt mal aus Fußballerkreisen sagen kann, ich würde sagen, wir haben ungefähr Halbzeit und in der Halbzeit sollte man ein bisschen was trinken.
Wie gut, dass wir noch was da haben.
Ja, welch Zufall, dass wir vorbereitet sind, würde ich sagen, oder?
Ja, ich bin nicht vorbereitet, ich muss noch holen.
Ja, dann hol.
Ich hol.
Wenn es schnell geht, macht nichts.
Guck mal, und da kommt wieder der bayerische Fuchs raus, muss man sagen. Wir lassen seit ungefähr einer Stunde unser Bier hier warm werden.
Ja. Und der holt es sich schön wohltemperiert aus der Kühle, ne?
Genau, der alte Fuchs hier, der Wolpertinger aus Augsburg, geht jetzt gerade zum Kühlschrank und holt sich das Bier. Diese Zeit müssen wir natürlich überbrücken, weil wir das natürlich gemeinsam öffnen.
Du kannst aber schon mal ankündigen, was wir gleich trinken.
Das kann ich natürlich gerne machen. Wir trinken jetzt das wundervolle Triceratops.
Triceratops, nicht Tops.
Habe ich Tops gesagt? Ja, es verleitet mich immer. Triceratops. Von Toöl, also auch wieder aus unserem wundervollen dänischen Bierpaket. Das ist
schöne Grüße an dieser Stelle.
Genau. Das hat 6,2%. Es ist ein New England Pale Ale, sehr hopfig. Eigentlich auch ein Hopfenmonster, so. Kann man dazu sagen. Es ist nämlich, also es gab es schon mal in der Auflage, es ist jetzt wieder erschienen sozusagen. Wir hatten es in unserem Paket. Es ist mindestens, ich glaube, dreifach gehopft, wenn nicht sogar vierfach. Ich muss mal kurz gucken.
Ja, Dry Sierra, also ich denke mal 3.
Ja, es sind 3, natürlich, macht Sinn. Und
hurra.
Und es sind unter anderem Citra, Amarillo und Simcoe Hopfen drin, also auch ganz gute Sorten, sage ich mal. Mhm. Wir werden das jetzt mal öffnen, würde ich sagen. Ne?
Ja, und diesmal kannst du ja vielleicht nicht so viel moderieren, dass man mal das Geräusch hört beim Einschenken.
Jawohl.
Ui, jetzt habe ich hier schön mein Mikro erstmal eine Bierkrone verpasst.
Ja, es schäumt, es sieht sehr gut aus und es riecht wunderbar. Ich bin ja ein Freund wirklich von so hopfigen Bieren, kann ich sagen. Und es riecht auch gut. Ich muss übrigens dazu sagen, ich schenke das Bier so ein, dass es eine schöne Krone hat, damit ich den Zuhörern auch so ein bisschen was erzählen kann. Nicht so wie diese bierigen Bagaluten hier, die einfach nur auf Geschwindigkeit einschenken. Hauptsache, sie können schnell ihre Zunge in das Bier stecken.
Ja, das erinnert mich aber gerade bei dir so ein bisschen wie in Tschechien, wenn du hier so eine Milch bestellst. Weißt du, nur Schaum im Glas.
Genau.
Aber da muss ich mal sagen, bei dem Schluck, das riecht richtig lecker.
Ja, das riecht richtig gut, ne? Da kann ich auch schon vorgreifen. Ich glaube, es ist auch ein ziemlich gutes Bier, wenn ich mir die Wertung bei Untappd ansehe. Die sind nämlich 3,86 und eigentlich haben die Leute, die da Mitglied sind, immer Ahnung. Ich würde sagen, Jungs.
Wisst ihr, was ich da rieche? Ich rieche Maracuja und ich liebe Maracuja-Saft.
Ja, Prost. Stimmt, es riecht sehr nach Maracuja.
Ja, kommt halt viel so vom Simcoe-Hopfen und von dem Amarillo.
Boah, ist aber auch ganz schön. Ganz schöner Brummer, ne?
Ist ein Brett, 6,2%, Jonas.
Ja, schade, dass es schon so warm ist.
Ja, wir müssen jetzt. Kann Daniel nicht bestätigen,
kalt.
Ne?
Ja, es ist super kalt.
Boah. Also, ich glaube, das hier wäre doch richtig geil, wenn es auch kalt wäre.
Hätte ich gewusst, dass wir auch zwischendrin einfach mal aufstehen können.
Aber ich mach das einfach. Mist. Ich bin hier so der Outlaw.
Aber das hat schon ordentlich, das brummt schon ein bisschen im Geschmack, ne?
Das ist definitiv schon was
anderes. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass so Biere, die so unglaublich fruchtig und erfrischend riechen, ne, wie so ein sommerlicher Drink mit Maracuja und so ein bisschen Tüdelüt, und dann trinkst du und denkst du so, hui, Heidewitzka ist gar nicht so süß und ist so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht.
Ja. Ist auch sehr, sehr bitter im Abgang, ne?
Ich finde, es hat auch so einen leichten Hopburn. Also das ist wieder auch so ein Fachbegriff, dass es so schon so leicht kratzig wird.
Ja, es ist hart an der Grenze, ne? So ein bisschen, ne?
Ja, ja. Aber ich finde, es geht noch, weil es ist schon ein recht starkes Bier.
Ja,
aber von sehr daher, lecker. Ich finde, es verträgt es.
Aber ich habe. Das war die richtige Entscheidung, das als zweites Bier heute zu trinken.
Ja.
Aber erklärt doch mal mir, der nun wirklich Bierlaie ist, wofür steht denn dieses Pale Ale? Also was ist das für eine Gattung?
Also Pale Ale ist auch ein obergäriges Bier. Es wird ja generell bei Bieren unterschieden zwischen ober- und untergärig. Das hängt damit zusammen, praktisch.
Ist das so wie Oberhaching und Unterhaching?
Fast.
Genau.
Da geht es so ein bisschen auch um die Hefe, wo die Hefe gerade ist bei der Vergärung. Und auch von der Temperatur, in der du vergärst, ist es ein bisschen anders. Ein untergäriges Bier wird meistens recht kühl vergoren, bei so 7, 8 bis 10 Grad.
Ja, zwischen 5 und 15 Grad und obergärig so bis zu 25 Grad, glaube ich, ne?
Genau.
So in die Richtung geht das, ne?
Oder halt je nach Bierstil auch so belgische werden auch ein bisschen wärmer vergoren.
Genau, und es ist ja so, sage ich mal, ein Pale Ale, das ist ein englischer Bierstil, ne, um in die Richtung zu gehen. Und ja, genau. Im Grunde ist es, Pale Ale ist ein helles Bier, ne? Ganz, wenn man es mal einfach beschreiben will, ne? Und es ist sehr hopfenbetont, es ist fruchtig, grassy, also so ein bisschen Richtung grasig. Und es kann aber auch ein bisschen bitter sein und das würde ich einfach bei diesem Bier, das ist es so, ne?
Ja.
Und und der Unterschied zum Beispiel, Pale Ale ist ja ein klassischer britischer Bierstil und das India Pale Ale, was wir ja auch, glaube ich, in der zweiten Sendung getrunken haben, in unserer zweiten Podcast-Folge unter anderem von Toöl, glaube ich, schon ein India Pale Ale gehabt. Ja. Ist so, dass das Pale Ale einfach ein bisschen, das India Pale Ale ein bisschen aromatintensiver ist und noch ein bisschen bitterer und auch ein bisschen alkoholreicher. Hat den Hintergrund, kleine geschichtliche Anekdote noch, bevor wir dann die Kurve kratzen müssen, wahrscheinlich zeitlich, ist es so, dass ja die Biere damals verschifft worden sind nach Indien, in die Kolonien sozusagen und sich das Pale Ale auf der Überfahrt auf dem Schiff verändert hat durch das Klima und dann in Indien anders geschmeckt hat. Und man hat dann daraus irgendwann angefangen, diese Biere, die für den Export waren, ein bisschen anders zu brauen, halt mit einem stärkeren Alkoholgehalt, ein bisschen geschmacksintensiver, dass sie dann, wenn sie ankommen, auch so schmecken, wie sie halt schmecken sollen. Und daraus ist dann das India Pale Ale entstanden, das IPA sozusagen, was eines der meiner liebsten Bierstile ist, kann ich hier sagen. Habe ich in Amerika kennengelernt und also wenn mich einer fragt, ob ich gerne ein IPA habe oder ein Pilz, ich nehme IPA. Darauf Prost.
Prost.
Prost. Ja, sag mal, wir haben ja auch wieder, wir haben wieder eine Hörerfrage bekommen, ne? Also zwei. Ne, ihr wisst ja, liebe Hörer, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Entweder per Mail an miso-weshalb-warum@gmail.com oder per Facebook oder per Instagram. Schreibt uns, wenn euch was interessiert, wenn ihr was wissen wollt. Wir nehmen das gerne mit auf. Und das hat zum einen auch getan die liebe Susi. Die Frage haben wir aber entschieden, heben wir uns auf und besprechen das in einem anderen Kontext mal.
Da ist jetzt Susi bestimmt sehr enttäuscht.
Ja, das glaube ich auch. Kann sie mit leben, glaube ich.
Wenn jemand Susi kennt, das wird sicherlich so sein, dass sie das versteht, dass wir es jetzt angesprochen haben, aber auf eine der nächsten Folgen verschoben haben. Ich denke, das wird kein Problem für sie sein. Auch ich grüße Susi.
Genau, wollen wir es mal so formulieren, die Frage kriegt eine eigene Bühne. Das ist doch auch schön.
So wie sie es verdient.
Ja. Aber wir haben noch eine zweite Hörerfrage bekommen und die kann der liebe Daniel gerne mal vortragen.
Genau, genau. Und die ist von der Maximiliane, ob wir so gewisse Traditionen in der Küche haben, dass es irgendwie jetzt an Weihnachten irgendwie dann Gans gibt oder Würstchen und Kartoffelsalat oder irgendwie Geburtstagskuchen oder sonst irgendwas. Was habt ihr da?
Wir sprechen nicht über die Vergangenheit, ne, sondern darüber, wie es jetzt ist.
Ja, Tradition, ja. Aber Tradition, was wir als Tradition haben, genau. Denke ich. Ja. Was bei uns so Usus geworden ist.
Ja, also, Philipp, hau mal raus.
Ja, Tradition bei uns, also früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und danach noch später natürlich auch, wo man dann nach Hause zu den Feiertagen immer gekommen ist, ganz klar, gab es bei uns am Heiligabend immer Kartoffelsalat mit Würstchen, aber es gab dazu auch immer eine Fischplatte, also wo dann auch so ein bisschen Lachs drauf war, ein bisschen Aal, ein bisschen Forelle, also nicht dieses klassische nur Kartoffelsalat mit Würstchen, sondern auch ein bisschen Fisch mit ein bisschen Baguette, das war immer sehr gut, und dann gab es am ersten Weihnachtsfeiertag eigentlich immer eine Gans oder eine Ente, ganz traditionell Rotkohl, Klöße dazu, eine schöne Soße, das war immer sehr lecker. Und wenn ich ins Hier und Jetzt springe, ist es eigentlich so, dass wir seit längerer Zeit dann mit meinen Schwiegereltern Weihnachten feiern, also auch in einem größeren Kreis. Und dann gab es eigentlich auch, dass wir Weihnachten in den letzten Jahren, wir haben irgendwann mal angefangen, Fischfondue zu machen zu Weihnachten, also am Heiligabend. Das ist auch immer schön, weil es eigentlich ein leichtes Essen ist, weil wir das Fischfondue in der Brühe kochen und nicht in Fett oder so. Und es ist auch so ein bisschen orientalisch angehaucht, also dass wir selber Hummus machen, wir machen eine Dukka, also eine Würzpaste oder ein Würzpulver, was man dann zu den Fisch nimmt, wo dann zum Beispiel, wir haben einen Lachs, wir haben einen weißfleischigen Fisch dazu, wir haben auch mal ein paar Gambas dabei, wir haben dann noch so ein bisschen Tomatendip, also so ein bisschen was Leichteres vor den schweren Feiertagen, und am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag gab es dann die letzten Jahre immer eine Rehkeule oder auch vielleicht zwei, je nachdem wie viele Leute wir zu Hause waren, und das ist dann auch sehr lecker. Ist natürlich eine Heidenarbeit mit Spicken und so, aber wir waren dann immer relativ viele Leute, und da wir viele Leute haben, die gerne kochen, haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, und das ist immer so, dann die einen kochen vorweg und die anderen räumen dann später ab, und eigentlich war das immer sehr festlich und sehr schön. Also bezogen jetzt auf Weihnachten, es gibt sonst auch eine andere Signature-Dish, würde ich es mal nennen, in Neudeutsch, die ich habe, wo ich sage, das ist, spiegelt für mich so ein bisschen die Kindheit wieder bei mir, aber das für die Feiertage würde ich sagen, das sind so die Gerichte, auf die man sich dann auch zum Jahresende freut, sage ich mal. Jonas, wie ist bei dir?
Also wenn wir bei Weihnachten bleiben, aufgewachsen bin ich auch mit klassisch am ersten Weihnachtsfeiertag Gans mit Rotkohl und Klößen. Heiligabend schwankte immer so ein bisschen, je nachdem, wo wir waren. Meine Kindheit bestand eigentlich immer darin, dass wir zu den Weihnachtstagen immer durch Deutschland getourt sind, weil die Verwandten halt so, ja, verstreut gewohnt haben. Und je nachdem, wo wir dann Heiligabend waren, gab es dann halt dieses oder jenes. Also es gab einen Teil der Familie, wo es damals auch immer am Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen gab, was für mich damals immer so nicht zu größte Euphorie geführt hat, weil ich nicht so ein Kartoffelsalat-Fan war. Heutzutage finde ich ihn gut, wenn er lecker ist. Damals war das nicht so meins. Ich habe mich dann immer auf die Gans am ersten gefreut. Insofern war das so nicht sonderlich abwechslungsreich. Mittlerweile hat sich das Blatt gewandelt. Wir haben letztes Jahr tatsächlich, ich glaube Heiligabend, hatten wir Besuch aus Hamburg von meinem Cousin mit Frau und Kind, und da haben wir das erste Heiligabendessen ohne Fleisch gemacht. Das lag daran, dass wir die Nudelmaschine neu hatten und einfach zwei verschiedene Gänge Nudeln gemacht haben, und die waren so lecker. Ich glaube,
diese Nudelmaschine verfolgt uns mittlerweile in jeder Folge. Ja,
es tut mir auch leid.
Zum Glück hast du den Anbieter noch nicht genannt, sonst könnte man es irgendwie Product Placement nennen. Nee. Aber auch hier kann ich sagen, auch diese Nudelmaschine wird irgendwann nochmal ein Hauptthema bei uns in der Sendung werden, weil ich freue mich da schon drauf. Ja,
aber so nicht heute.
Bei uns. Aber nicht heute, auch nicht wieder heute nicht.
Nicht heute, Captain Phillips. Also, insofern würde ich sagen, Weihnachten ist so ein sich immer wieder wandelndes Blatt. Was ich auf jeden Fall nicht missen möchte, ist, es gibt meistens am ersten Feiertag bei Schwiegereltern gibt es einen mordsmäßig großen Puter, Also so einen richtigen ofengroßen Puter mit Klößen und mit allen möglichen Beilagen, die man so braucht. Aber die beste Beilage ist eine Spezialität aus, so ein Südstaatengericht. Und zwar ein Süßkartoffelauflauf. Den müsst ihr euch so vorstellen, das ist im Prinzip ein Süßkartoffelpüree, was in einer flachen Auflaufform ausgestrichen wird, wo dann Walnüsse drüber kommen, brauner Zucker und ein bisschen Butter. Und dann packst du das in den Ofen und dann wird das oben logischerweise, dann karamellisieren die Walnüsse. Und dann hast du einen unfassbar, ist der lecker Süßkartoffelauflauf mit diesem süßen Crunch obendrauf. Und das ist die beste Beilage zu Geflügelfleisch, die du dir vorstellen kannst. Dazu noch eine würzige Soße, da hast du keine Fragen mehr. Also so viel zum Thema Weihnachten. Kann ich nur empfehlen, mal diesen Süßkartoffelauflauf zu machen, der geht richtig ab.
Ja, sind da dann auch noch Gewürze mit drin, so wie so in so einem, sag's mir, wie in so einem Pumpkin Pie, so Weihnachtsgewürze mäßig, oder ist es nur Salz, Pfeffer?
Müsste ich Sie fragen. Zum Glück ist nicht zu viel drin, was dann wieder ablenken würde. Also Das Schlimmste, was du da reinmachen könntest für mich, wäre sowas wie Nelken oder so. Also bei diesen Weihnachtsgewürzen gibt es viele Sachen, die ich nicht mag. Nelken gehören dazu. Ich frage sie gerne mal, aber du schmeckst da jetzt nicht tausend und ein Gewürz raus.
Okay.
Das Ding lebt wirklich von dem Süßkartoffelgeschmack und von diesem süßen Crunch, den du da oben drauf hast.
Mhm. Ja. Kann man
vorstellen. Klingt sehr gut. Ja. Nur der Proviant, der auf dem Schiff ist, ernährt diese Satzung. Und in diesem Sinne, Daniel, was ist denn dein Gericht zu Weihnachten oder euer Gericht, besser
gesagt? Ja, also wenn wir, glaube ich, auch so zurückgehen, in Erinnerung an Heiligabend hatte ich, glaube ich, an Essen in meiner Kindheitszeit nicht wirklich, weil da ging es nur für mich um Geschenke.
Du bist immer so materiell, Daniel.
Ja, aber das ist doch das Einzige als Kind. Wir sind nicht irgendwie so ein Essen, aber ich glaube, es gab auch irgendwie nur was Einfaches.
Findest du nicht? Also klar, die Geschenke, da hat man sich schon drauf gefreut, aber ich finde dieses besondere Essen an diesen Tagen war auch immer irgendwie für mich so, dass...
Also da als Kind, gar nicht. Ja. Was ich dann wieder so auch weiß, das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt, das ist dann auch dann am ersten Weihnachtsfeiertag und zweiten Weihnachtstag gab es bei uns auch Truthahn immer. Das hat sich auch noch so gehalten. Wir kannten da nämlich auch eine Amerikanerin. In Augsburg waren ja auch dann vor einigen Jahren auch noch Amerikaner. Und da gab es daneben halt auch so ein amerikanisches Kaufhaus, wo du halt auch amerikanische Produkte auch bekommen hast. Und auch meine Erinnerungen waren da als an Kindheitstagen noch, dass der Truthahn eigentlich nicht in den Backofen gepasst hat, weil das halt so ein amerikanischer Truthahn war, der ein bisschen andere Ausmaße hatte als unsere Truthähne. Und ja, da gab es halt auch so mit Füllungen und Preiselbeeren und sowas. Wie es jetzt ist bei uns, Heiligabend kochen, habe ich auch schon gesagt, mein Bruder und ich immer. Was es bei uns immer gibt am Heiligabend, das hat sich auch so lange, auch so eingebürgert mit der Zeit, es gibt immer dieselbe Suppe. Das ist dann eine Rettichsuppe mit Taschenkrebsfleisch, also auch ein bisschen, klingt jetzt fancier, aber es ist gar nicht so schwer zu machen. Nämlich, du nimmst einfach ein bisschen Rettich, kochst es mit Gemüsebrühe auf und dann kommt noch ein bisschen asiatische Gewürze mit rein, die mag ich ja ganz gerne. Und zum Schluss kommt noch der Taschenkrebs mit rein, da kannst du auch, wenn du den so nicht findest, man kriegt auch in so Dosen mittlerweile auch Taschenkrebse, ausgelöste Taschenkrebse, das kannst du auch gut dafür nehmen. Das gibt's jedes Jahr an Heiligabend bei uns. Was sich langsam einbürgert, das hat sich auch irgendwie so eingeschlichen, wir machen jetzt immer Gravatlachs selber.
Ja,
das heißt, ich kaufe. Wir
auch, das ist lustig, habe ich vergessen. Also
ich kaufe immer noch im Markt dann noch so eine Lachsseite und wir machen da einen mit rote Beete, Kräutern und Wodka gebeizten Lachs.
Es war klar, ich habe mir schon gedacht, der Lachs ist ziemlich nüchtern, was kann man da noch Fuseliges reintun?
Ja, es ist ja Weihnachten.
Der Seemann steht auf einem Bein, schlecht hört dich.
Genau, und was es auch immer gibt, das mache ich immer auch dann schon ein bisschen vor, weil das auch komischerweise auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Es ist nämlich Christmas Pudding.
Das glaubt dir doch kein Mensch.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also.
Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist wirklich Christmas Pudding, den wir auch ganz traditionell machen. Also auch mit vielen Trockenfrüchten und Guinness haben wir letztes Mal auch mit reingemacht. Und der wird dann auch gedämpft. Und was auch mit dazu kommt, das ist auch eine Zutat, die man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so wirklich kennt oder niemanden benutzt. Das ist Rindernierenfett. Klingt jetzt auch ein bisschen ekelig. Ich sehe schon die Gesichter. Das ist aber nicht, was du jetzt wirklich rausschmeckst, aber es verhält sich ein bisschen anders als Butter. Deswegen ist es da ganz praktisch in so einem Pudding. Der Pudding wird gedämpft. Wenn er fertig ist, nimmst du dann noch ein bisschen zur Konservierung.
Rinderblut.
Nein, so einen guten Schuss Rum oder Brandy, weil der muss nämlich auch ein bisschen reifen erst, dieser Christmas Pudding.
Irgendwas muss den Geschmack vom Rinderfett überdecken.
Nein, das schmeckst du wirklich gar nicht. Also das, irgendwo du muss kannst er es ja auch jedem vorsetzen.
Seine Drinks unterbringen.
Man schmeckt es nicht raus.
Die Flasche ist offen, wir müssen sie ausleeren.
Und aber das Wichtige auch, das Allerwichtigste am Christmas Pudding ist eigentlich das, dass du das halt auch so ein paar Wochen eigentlich vorher machst, weil du musst den Christmas Pudding immer auch ein bisschen füttern und zwar mit Rum oder Brandy eben. Ja. Und dann am Heiligabend kommt er dann nochmal in den Dämpfer, wird also nochmal gedämpft und wenn er dann fertig gedämpft ist, dann wisst ihr, was dann kommt? Ja, dann nimmt man noch mehr Rum, macht ihn ein bisschen heiß und flambiert dann auch noch den Christmas Pudding. Es ist so bei uns auch immer der letzte Gang, weil
der nockt dich auch ein bisschen aus.
Man nennt ihn auch den Absackergang.
Ganz leicht. Und ich habe auch einen Kumpel, für den mache ich auch meistens einen mit, der macht den dann auch. Und er schreibt mir dann meistens irgendwie nur sowas, er konnte irgendwie nur so ein halbes Stück essen und dann war er irgendwie auch weg.
Herr Wachtmeister, es war nur ein Christmas-Pudding.
Und ist aber wahnsinnig lecker, mag ich super gerne. Also wer Trockenfrüchte mag, sollte sich mal an Christmas-Pudding probieren. Es ist sehr, 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 sehr lecker.
Ja, es klingt auch echt gut, muss ich sagen. Also sehr hochprozentig, aber auch irgendwie interessant und so. Ne? Also ich warte ja immer noch auf die Einladung zu Weihnachten, dass mich einer auf Eggnog einlädt. Und dann aber auch aus den originalen Rentiertaschen, sage ich schon, Tassen. von Hilfe ist Weihnachten sehr mit den Griswolds. Das wäre noch so der Traum, das fehlt mir irgendwie noch. Das hatte ich bisher nicht, das Erlebnis, aber
Habt ihr noch andere Traditionen essensmäßig? Es gibt ja noch andere Tage im Jahr. Also mir fällt noch einer ein, den wir bei uns haben. Habt ihr noch was?
Ja, ich auch noch. Da habe ich auch schon mal kurz erwähnt. Es gibt da eben diesen Birthday Bash, den ich jetzt auch langsam wieder vorbereiten muss. Mein Bruder hat bald Geburtstag.
Das wurde Augsburger mir auch schon, fünf Gänge kochen, ne?
Genau, so eine Mischung aus bekochen lassen und besoffen werden.
endlich mal wieder Alkohol.
Es zieht sich bei uns so ein bisschen durch wie ein roter Faden, ne?
Ja, nein, nur, also ich würde es, unterschwellig. Kann man also, so nicht sagen, nein.
Es sind nur Zufälle.
Ja, ihr sucht euch die Anlässe zum Trinken, das ist in Ordnung.
Und Philipp, bei dir, gibt es noch andere Traditions?
Ja, Ostern würde ich nochmal sagen, auch Ostern machen wir so eine Lachshälfte, die wir selber beizen, so ein bisschen mit Zitrusfrüchten, Orangenschale, Zitronenschale, Salz natürlich, Pfeffer, der wird dann auch so ein, zwei Tage vorher eingelegt, sage ich mal, dass er durchziehen kann und der wird dann schön dünn aufgeschnitten morgens immer zum Frühstück. Das ist immer so eine Tradition bei uns Ostern. Und natürlich traditionelles Eierditschen. Hartgekochte Eier gegen seinen Kontrahenten ditschen sozusagen, also gegen das Ei vom anderen. Ist auch sehr lustig. Kann ich empfehlen. Das ist so, und dann natürlich Osterlamm oder so ist auch, also in der Familie jetzt, wo ich eingeheiratet habe, traditionelles Gericht. Ich war vorher nicht so der Lammfleischesser, aber jetzt muss ich sagen, es ist wirklich sehr lecker und so ein bisschen mit Roquefort oder Gorgonzola wird das dann gekocht über mehrere Stunden.
Oh echt? Das habe ich noch nie gehört.
Nee? Doch. Das ist auch sehr lecker. Also, und das sagt einer, der früher kein Lamm mochte. Also von daher. Ja, Jonas, hast du noch eins? Hast du, ne?
Ja. Ja, sonst hätte ich ja nicht noch so forschend gefragt.
Dann frage ich dich doch mal, Jonas, sag mal, was fehlt dir noch? Was möchtest du sagen?
Es gibt noch ein traditionelles Gericht bei uns. Da muss ich aber zugeben, das wird nur selbst geholt, nicht selbst gekocht. Und zwar jährt sich ja einmal im Jahr der Hochzeitstag von meiner Frau und von mir. Und wir haben irgendwann angefangen, an diesem Tag uns für ein Heidengeld den Tisch mit Sushi voll zu machen. Und das ist auch eine fürchterlich gute Tradition. Das ist jetzt nicht so, kann man sich nicht mit brüsten, dass man sagt, Mensch, habe ich gut geholt. Aber wer wie ich oder wie wir gerne Sushi isst, wird das zu schätzen wissen, wenn man sich so einmal im Jahr für einen ordentlichen Taler den Tisch mit Sushi voll macht und sich so richtig ins Sushi-Koma futtert. Und das machen wir immer am Hochzeitstag. Das ist eine gute Tradition.
Und was ist dein Lieblings-Sushi?
Wie bitte?
Was ist dein Lieblings-Sushi?
Das kann ich nicht so sagen. Ich bin da relativ... ich bin da entspannt. Ich mag einfach... Also erstmal muss ich zugeben, ich esse gerne mit Stäbchen. Ich mag dieses leicht... Also es ist ja immer, man hat ja immer das Gefühl, man lernt es immer wieder aufs Neue. So dreimal im Jahr lernt man mit Stäbchen essen, gefühlt. Und ich mag einfach dieses Happening, irgendwie die Rolle zu nehmen, egal ob Maki oder Inside Out oder was auch immer. Und dann mit Sojasauce und Wasabi. Ich mag einfach so dieses, dass du was zu tun hast beim Essen. Und ja, wie gesagt, ich bin da flexibel. Ich mag viele Dinge gerne. Logischerweise fallen bei mir die Sachen mit Frischkäse raus, wobei ich auch finde, das braucht auch kein Mensch.
Ja.
Was ich definitiv auch richtig gerne esse, wenn es gut gemacht ist, ist dieser, dieser Ingwer-Salat oder dieser Ingwer, den es dazu gibt.
Eingelegte Ingwer, ja.
Den finde ich auch richtig gut. Könnte ich auch kiloweise essen. Und wir haben hier ein japanisches Restaurant. Da gibt es so ein richtig, richtig guten Spinatsalat vorweg in so einem süß-sauren Dressing mit Sesamkörnern drin und Sesamöl. Das ist schon richtig gut. Also da muss ich sagen, das ist meins.
Oh, das könnte ich mir jetzt auch holen. Das hört sich sehr gut an.
Aber ich glaube, in die Vielseitigkeit der japanischen Küche tauchen wir mal an anderer Stelle mal separat ein.
Da können wir wahrscheinlich einen Monat machen, einen ganzen Monat-Podcast, so vielfältig wie diese Küche ist. Und auch völlig zu Recht, weil, glaube ich, wir alle drei essen, glaube ich, sehr gerne asiatisch, wenn ich das jetzt so mitnehme, die letzten Podcasts. Und auch natürlich, die indische Küche muss auch nochmal viel weiter beleuchtet werden, weil wir hier, glaube ich, einen wahren Experten haben, was die indische Küche
Ich kann auch bietet. Japanisch wahnsinnig gut.
Ja, das ist das Schöne. Also
nur deswegen haben wir dich eingeladen.
Ach so, nur deswegen.
Ja.
Wir wollen nur dein Sushi.
Wir wollen nur dein Wissen haben. Der Rest ist uns egal. Wir sind da ganz direkt.
Nein. Aber jetzt so langsam, muss ich sagen, so langsam schmeckt das Bier auch, ne?
Ich finde, man merkt auch die Wirkung so langsam, ne?
Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen, ne? Ich hatte ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe ja noch ein...
du hast einfach was gekocht und parallel schon mal ein bisschen, ne?
Ja, muss ja. Ne? Das heißt ja schön, immer auch hier...
Schön Weihnachtspudding vorgekocht. Ne?
Gnocchi müssen schwimmen. Ich hatte erst einen Uso heute, den ich beim Griechen hatte. Also ganz entspannt.
Flasche?
Nee, nur ein Shot, weil ja heute Takeaway Friday ist. Deshalb unterstützt dein Griechen vor Ort heute. Es war wirklich auch sehr lecker für einen Dorfgriechen. Jungs, wenn ich so auf die Uhr gucke, muss ich sagen, das ist schon ganz schön spät auf dem Tacho für eine Folge. Und ich will hier keinen hetzen. Wir haben alle viel Zeit. Es ist Freitag.
Genau, lass uns doch mal den Freitag genießen. Außerdem möchte ich, dass unser senkrechtes Suppensieb noch sein Kochbuch der Woche vorstellt.
Ja, genau, ja, das möchte ich auch. Und das war jetzt eigentlich die Überleitung.
Das weiß ich gar nicht, was ich nachher noch kaufen soll.
Ja, aber das ist jetzt, weil ich muss jetzt ein bisschen umswitchen, weil wir hatten ja noch ein
jetzt
bisschen...
Jetzt haben wir ihn total überrascht.
Ja. Er fängt schon an zu leiden, ne?
Danke, Jungs.
Ich glaube, er war wahrscheinlich total vorbereitet auf das Thema, was wir vielleicht nochmal später machen oder mit Sicherheit. Und
ja, und dann kam auf einmal hier so ein Nachricht hochgepoppt, sollen wir es auf nächste Woche verschieben?
Ja, weil wir so zeitlich, glaube ich, jeglichen Rahmen sprengen. Und jetzt, guck mal, wir haben ihn kalt erwischt. Wie wenn ihn eine Welle vom Boot schwimmt, sozusagen.
Dann nehme ich ein Buch, aus dem ich selber noch nicht super viel gekocht habe, aber ich mag den Mann.
Nichts mit Photoshop jetzt, ne?
Nein.
Nichts mit Photoshop.
Ich würde sagen, dann nehmen wir mal dieses Buch. Das heißt Nose to Tail. Das ist von Fergus Henderson.
Das ist ja nun auch ein totales Trendthema, ne? Nose to Tail.
Ja.
Finde ich einerseits gut, aber geschmacklich brauche ich es nicht.
Ja, es sind paar sehr, sehr, sehr funkige Sachen mit drin. Deswegen, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen umdisponieren. Deswegen muss ich auch ein bisschen drin blättern. Es sind halt auch so diese Sachen drin, die man nicht mehr so isst. Sowas wie Kutteln oder sowas oder Schweineohren. Aber da war eben Fergus Henderson ist ein Engländer. Er war halt eben auch der Vorreiter, auch was dieses Nose-to-Tail eben anbelangt. Es ist, er hat immer noch ein Lokal, auch in London. Es ist das, Moment, vielleicht finde ich es hier. Ich kann es dir gerade nicht sagen, wie sein Lokal heißt. Es war, warte mal.
Slaughterhouse?
Das St. John Restaurant ist es in London. Das hat jetzt mittlerweile einen anderen Küchenchef, weil der Fergus ist auch gesundheitlich nicht mehr ganz so gut drauf. Seine Frau kocht auch, die hat auch ein eigenes Lokal. Aber er ist einer der Mitbegründer eben dieser Nose-to-Tail-Bewegung. Es ist ein wahnsinnig leicht und salopp geschriebenes Buch von ihm. Es sind ein paar auch ganz nette, so kleine Rezepte auch mit drin, wie eine, wir haben, glaube ich, mal es ist so ein Cocktail, das ist nämlich Fernet Branca und Creme de Menthe, halb und
Wer
halb.
Wer kennt nicht mehr Fernet Branca?
Fernet Branca ist übrigens super, finde ich.
Möchtet ihr das ja, nicht? Ja, in Süddeutschland doch, wir kennen das, aber das ist so wie Maria Kron, das trinkt hier keiner mehr im Norden, gefühlt. Jonas, darf ich mal ganz kurz fragen, ob dein Fenster offen ist und eventuell in deinem wundervollen Stadtteil regnet?
Ja, es tröpfelt.
Ja, könntest du mal das Fenster zumachen?
Es schlägt
mir sehr aufs Trommelfell und ich dachte erst, du schreibst die ganze Zeit auf der Tastatur. Ja, jetzt ist es zu, das habe ich gehört, danke. Das sind so Sachen, also wir können auch gerne mal eine Fernet Branca Verkostung machen oder Maria Kron.
Wie schmeckt Fernet Branca bei euch und wie schmeckt er bei mir?
Genau.
Und das wie viele Minuten halten wir aus, ohne dass es komplett albern wird?
Ich war mal mit einem Freund beim Eishockey in Straubing. Und wir hatten da bekannt und haben da übernachtet und da war irgendwie, das war Faschingsdienstag oder so und dann ging es da in den Wirtshäusern noch gut zur Sache und da wurde den ganzen Abend Maria Kron Cola getrunken und das ist ja nur ein Zeug, was du hier überhaupt nicht trinkst. Ich sag mal so, Eskalation ist noch Kindergeburtstag den Abend gewesen. Es war sehr lustig. Aber das Buch hört sich sehr interessant an. Also ich finde, das sollten wir auf jeden Fall nochmal in unserem Blog erwähnen und auch mal den Link zu dem Buch posten, weil das ist ein Thema, denke ich mal, was gerade in der heutigen Zeit mit Nachhaltigkeit auch wieder sehr viel Beachtung findet. Und wenn man, ich sag mal, im Fernsehen guckt oder auch sehr viel liest, ist dieses Nose-to-Tail natürlich ein absolutes Trendthema, einfach weil man die Produkte vollends verwertet. Ne?
Ja,
das und vielleicht auch da ist wieder auch, so ein bisschen
auf Deutsch und auf Englisch.
Ich wollte auch gerade für unsere Hörer, die entweder des Englischen nicht so mächtig sind oder die sich in diesem kulinarischen Bereich nicht so auskennen, kurz den Erklärbär machen. Bei dem Nose-to-Tail-Prinzip geht es ja im Prinzip darum, aus Respekt und aus Anstand gegenüber dem Tier
nichts davon
zu verbreiten, dass man das Tier als ganzes Produkt verwertet und sich nicht nur das Filet rausschneidet oder das Rumpsteak, sondern eben von hinten bis vorne wird das ganze Tier verwertet, um da nichts wegzuschmeißen. Nach dem Motto, wenn ich das Ding schon schlachte, dann muss es sich auch lohnen und dann möchte ich es auch mit Anstand und mit Respekt behandeln. Und insofern ist das natürlich auch eine Bewegung oder ein Konzept, was man durchaus heutzutage sehr begrüßenswert finden darf.
Ja.
Daniel, vielen Dank diese schnelle Umdisponierung. Und von meiner Seite, und ich denke, ich spreche auch für Jonas natürlich, Entschuldigung, dass wir dich so kalt erwischt haben, aber wir sehen, du bist in allen Lagen Experte und kannst das sehr schnell ausgleichen.
Noch kälter war nur das Bier, was du dir vorhin noch aus dem Kühlschrank geholt hast.
Ja, da ist er Gentleman, das werde ich mir fürs nächste Mal merken. Wenn er wieder im Westflügel seines Anwesens sitzt und schnell mal sein Personal schickt, um ihm ein kühles Bier bringen zu lassen. Ja, Jungs.
Das ging mal wieder ganz gut runter von der Zunge heute, ne?
Also ich fand es sehr flüssig im wahrsten Sinne des Wortes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich gucke auf die Uhr und ich glaube, es ist schon über 1:10, wenn ich das richtig sehe.
Jo.
Und ich muss sagen, die Zeit verging wie im Flug heute.
Das kannst du haben.
Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Unser kleines Stell dich ein hier am Freitagabend.
Ich finde, der Termin ist gut gewählt. Ich glaube, das können wir öfter machen, da flutscht es irgendwie besser, ne? Da schmeckt das Bier auch ganz gut, da geht es gut runter und.
Ja, vor allem den nächsten Tag, man kann ja einfach sagen, okay, es ist. Nächsten Tag ist frei, ne?
Ja.
Also, es sei denn, ihr müsst natürlich dann am Wochenende arbeiten. Ja. Das ist natürlich. Für mich ist das Wochenende wirklich Wochenende, das ist immer die Sache, ne?
Ja,
aber. Wer weiß, nein. Was wir in Zukunft noch hier alles so verköstigen, außer Bier. Wenn Daniel erstmal anfängt, aus seiner Collection was zu verschicken, dann müssen wir das freitags aufnehmen.
Ja, die ersten Pakete sind ja eingetrudelt. Wir wollten was gemeinsam trinken, aber Jonas und seine Frau haben beschlossen, das ja. alleine zu trinken. Wir hatten leider nicht die Chance, das gemeinsam zu trinken. Das war jetzt
gleich
natürlich
am
nicht die
ersten Tage, nicht, als es da war.
Ja, die Flasche Wein war noch nicht gekühlt und sie wurde schon vernascht. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Es war so gewollt, sie durften es trinken, alles gut. Ja, Jungs, noch letzte Worte für diese wundervolle Podcast-Folge Nummer 4?
Was sagt Augsburg?
Ich weiß nicht, ich muss gerade aufstoßen. Nein, ist ganz schwer.
Ja, dann ist auf jeden Fall Zeit zum Gehen. Es war sehr schön. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn die drei Matrosen wieder an der Klingel läuten. Und bis dahin Mast und Chili-Schotenbruch.
Und ich habe noch nach dem Intro noch ein kleines Outro.
Ein literarisches Outro.
Ja, ob es literarisch ist, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es passt zum heutigen Tag und jetzt, es stürmt bei Jonas, es regnet, es waren keine Katzenpfoten auf der Tastatur, wie wir gelernt haben. Ich möchte diesen Podcast mit dem guten Seemannsspruch beenden. Der beste Freund des Seemanns bei rauer See in finsterer Nacht ist der Leuchtturm. Gute Nacht.
Buenas noches.
Servus.
Kali Nichta und alles andere.
Was soll ich machen?
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.